wurden herausgefordert, was wir gerade. Habt ihr überhaupt mitgekriegt, was ihr gesungen habt, das letzte Lied? Sei du im Mittelpunkt. Heute Sonntag wird ein Gottesdienst, aber danach? Ah, nee, in meinem Leben, stimmt. Was bedeutet das? Ja, und dann haben wir uns herausfordern lassen, dieses Wochenende als Männer. So, was bedeutet das halt so, dass der Herr im Mittelpunkt ist? Unser Text war 2. Timotheus. Was war das nochmal? 2:2. Ich werde das nächste Mal euch wieder dran nochmal fragen. Ich lese einfach mal vor, dass ihr so ein bisschen den Zusammenhang kriegt von unserem Wochenende und worum es ging. Paulus schreibt Timotheus und er sagt zu ihm, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Und für uns ging es darum, Männer zu sein, die fähig sind, Gottes Worte anvertraut zu bekommen. Es tut mir leid, ich bin Ausländer, manchmal rede ich mich halt so eine Sackgasse mit meinem Deutsch. Also, hat es jetzt Sinn gemacht? Ne, wir wollen halt so Männer sein, wo Gott sagt so, hey, der ist fähig, den kann ich was anvertrauen. Oder dass der Pastor sagt, der ist fähig, den kann ich was anvertrauen. Und so haben wir so ein paar Männer angeschaut und ihre Eigenschaften. David, da ging es um Reinheit, dass Gott Männer sucht, die rein sind, vor allem im sexuellen Bereich. Falls ihr mutig seid und diese Predigt online anhört, vergib mir, ich habe mit den Männern geredet. Ich habe nicht dabei gedacht, dass Frauen irgendwann mal diese Predigten anhören könnten. Das haben sie mir nachher gesagt. Das wird aufgenommen und online gestellt. Ich so, was? Ja, aber es ist trotzdem so, manchmal denke ich so, naja, vergib mir. Ich habe es nicht so gemeint. Wenn ihr weiterhört, dann versteht ihr so den ganzen Kontext. Auf jeden Fall die nächsten paar Predigten anhören. Dann haben wir Nehemia angeschaut. Ein Mann, der sein Lebenswerk hatte und ist alles erfolgreich gelaufen, hat die Mauer gebaut und sein Lebenswerk und dafür gelebt, diesen Mauer zu bauen. Ist nach Hause gegangen, kam wieder zurück und die Leute, die gehen gar nicht mehr mit Gott. Und sein Gebet, also 3 oder 4 Mal im letzten Kapitel ist, Gott, hoffentlich hast du gesehen, was ich getan habe. Und wir lernen, wir Männer, unser Lebenswerk soll daraus gerichtet sein, dass Gott uns sieht. Und nicht für Männer, nicht für Geld, nicht für Familie, nicht für die Kinder, sondern für Gott leben und unser Leben für ihn geben. Und dann haben wir gestern Abend noch Nebukadnezar angeschaut, der von Gott ganz schön gedemütigt wurde. Wenn ihr die Geschichte kennt, ne, da ist wie eine Ochse rumgelaufen. Sehr peinlich. Und Gott sucht demütige Menschen. Heute, zum Schluss, ich dachte, das ist auch passend, da sind Frauen heute da, da reden wir über Liebe. Und wenn Petrus und sein Leben anschauen, in Kapitel 26, Matthäus 26. Ja? Herr, ich bete, dass du uns heute zeigst, was Liebe ist. Zeig uns, wo es in unserem Leben an Liebe mangelt für dich, Herr. Und gib uns eine neue und eine frische Liebe, Herr. Verändere uns, Herr. Komm jetzt mit deinem Geist, füll uns mit deinem Geist, deine Gnade, deine Liebe, Herr. Herr, wir kommen mit offenen Herzen, Herr. Wir haben gerade gesungen, ob wir es gemeint haben oder nicht, dass du im Mittelpunkt sein sollst. Und da laden wir dich ein. Sei du im Mittelpunkt, Herr. Rede du zu uns, das bitten wir in deinem Namen. Amen. In Matthäus 22, ich musste ein bisschen blättern vorher, aber nicht weit. In Matthäus 22, da kommen ein paar Leute zu Jesus und die wollen ihn versuchen. Und ihre Fangfrage ist, Jesus, Vers 36. Oder Meister. Welches ist das größte Gebot im Gesetz? Die dachten so, das kann Jesus nicht sagen, weil er so, das ist das Beste und das größte Gebot, dann verachtet er die anderen. Ne? Und wenn er sagt so, ich weiß es nicht, dann werden alle erkennen, Jesus hat keine Ahnung. Und so wollen sie ihn irgendwie fangen. Und es ist blöd, weil auch bei Fangfragen kennt sich Jesus aus und hat eine Antwort. Und Jesus antwortet in Vers 37, Matthäus 22, 27, und sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Punkt. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Jesus, was ist das größte Gebot? Sagst du, Gott lieben. Mit allem. Herzen, Seele und dein Denken oder Verstand. Und Bonus, im zweiten Gebot sage ich euch auch noch. Den Nächsten, dein Nachbar, der neben dir sitzt. Männer, hoffentlich ist es deine Frau jetzt, wenn wir wieder zurück sind. Ne? Wie dich selbst. Petrus ist natürlich dabei, in Matthäus 22, ne, ist immer mit Jesus unterwegs. Und Petrus ist so ein bisschen wie ein Christ, der lange mit Jesus unterwegs ist. Kennt Jesus, weiß jetzt mittlerweile alles über ihn. Er weiß meistens, was Jesus machen wird, ist ab und zu mal immer noch eine Überraschung. Aber ne, hat sich so ein bisschen Jesus vertraut, er kennt ihn noch, weiß, wer er ist. Und er rutscht halt durch dieses Kennenlernen von der Liebe Gottes weg. Und wir wissen das, weil wir kennen die Geschichte, ne, wo Jesus ihn dreimal verleugnet. Oder andersrum, ne? Es ist nicht mehr spät. Aber wo Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und in Kapitel 26 Matthäus, und das wollen wir heute so kurz anschauen, oder lang, da sehe ich so einige Sachen, wo Petrus Dinge vernachlässigt, die uns zeigen, hey, da fehlt es an Liebe für Jesus. So kleine Hinweise. Und ich hoffe, dass wir ganz ehrlich in unserem Herzen reinschauen können und sagen so, Jesus, diese Hinweise, liebe ich dich auch. Weil es ist letztendlich das größte Gebot. Und so werden wir halt so ein bisschen rumspringen, weil es ein langer Text, aber ich will die Geschichte kennen, aber wir wollen uns so ein paar Sachen anschauen. Wir fangen in Vers 6 an. Ja? Als Jesus nun in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war, da trat eine Frau zu ihm mit einer alabasternen Flasche voll kostbares Salböls und goss es auf seinen Haupt, während er zu Tisch saß. Als das seine Jünger sahen, wurden sie unwillig und sprachen, wozu diese Verschwendung? Man hätte diese Salbe sehr teuer verkaufen und den Armen geben können. Als es aber Jesus bemerkte, sprach er zu ihnen, warum bekümmert ihr diese Frau? Sie hat doch ein gutes Werk an mir getan. Wir wissen so von den anderen Berichten über diese Geschichte, dass der Hauptrumklager Judas war, ne, in dieser Situation, weil er hat die Finanzkasse und dachte so, ja, wir können es an den Armen geben, nicht arme Menschen. Ne? Und aber hier steht, es war nicht nur Judas. Alle. inklusiv Petrus. Also wenn alle Jünger, gehe ich davon aus, dass Petrus als Jünger dazugehört. Ihr seht echt wie ein Bildschirm aus. Also das, naja, vergiss es. ich sehe wie eine Rückseite von dem Bildschirm aus. Sorry, ausschalten, ich bin jetzt wieder da. Heute würde man sagen, so ADHD oder was auch immer. Als ich ein Kind war, war es einfach so tsch, auf den Hintern. Wo war ich jetzt wieder? Genau. Die Jünger, so, die meckern. Diese Frau betet Jesus an. Mit allem, was sie hat. Es ist keine reiche Frau, ich nehme einfach mal diese Ölflasche mit. Ne? Das war alles. Damals in dieser Kultur haben sie diese Ölflasche gehabt. Ne? Das war ihre Konto. Ne? Also da haben sie ihre Geld gesammelt und immer ein bisschen mehr rein, weil sie wussten, wir können es verkaufen und ganz viel Geld damit bekommen. Und sie nimmt halt sozusagen ihre ganze Ersparnisse, alles, was sie hat, und bringt es zu Jesus und kippt es aus über seine Füße. Und die Jünger gucken das an und sagen, Verschwendung. Die Liebe zu Jesus ist nicht mehr so stark, wenn Anbetung Verschwendung ist. Wenn ich in meinem Herzen erkenne, ne, also ja, ist okay, wenn man eine halbe Stunde spät kommt, da singen sie nur. Ich kenne kein einzige, also einige von euch, aber ich rede jetzt, in meiner Gemeinde würden die Leute sagen, hey, der redet mich, ich spreche mich an. Ich spreche dich nicht an, Gott weiß Bescheid, wer du bist, und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann weißt du auch, wer du bist. Aber ne, es geht um die Einstellung. Ist Anbetung eine Verschwendung? Ich bin mal in so eine Gemeinde gegangen und es war eine ziemlich, das war eine Chapel, und die saßen alle da und haben so Hände und da waren so ein paar Brüder da von der Brüdergemeinde, die vor mir saßen. Und den ganzen Lobpreis sagt so. Und dann während der Predigt so, Amen, Halleluja. Ne? Und ich dachte so, krass, ne? Anbetung ist für den halt unwichtig gewesen. Das ist traurig. Wir beten Jesus an. Ne? Aber ich selber, ich saß hier vorne, ne? Und dann hieß es so, ihr dürft jetzt beten. Und da kam ein wunderschönes Gebet über wie Gott Anbetung gerade benutzt, um meine Tränen zu berühren und um mich mit mir zu reden und so. Und ich dachte so, naja, und was ist mit der Predigt? Das ist mein erster Gedanke, ne? Aber ne, Gottes Wort soll das machen, ne? Und Gott so, hast du deine Predigt vergessen? Ich suche Menschen, die mich anbeten. Und da fehlt die Liebe zu Gott. Es war nicht nur Anbetung, indem sie sich hingekniet hat und gesagt, du bist der Herr. Sondern es war auch Anbetung, indem sie Jesus alles gab. Sie gab ihm alles. Ist es eine Verschwendung für dich, wenn du das, was du hast, ne, hier reinwirfst? Und ich rede nicht jetzt über den Zehnten, das gehört schon Gott, sondern von darüber hinaus, so, wo es weh tut. Ich meine, das hier war jetzt, ich meine Zehntel, ich nehme so ein Zehntel von den Alabaster und gebe es Jesus. Sondern er hat ihm alles gegeben, hat richtig wehgetan. Und die sagen, das ist eine Verschwendung, man kann es investieren. In Armen. Eine Steuererklärung wieder zurückkriegen oder irgendwas, ne? Spendenbescheinigung. Aber das ist Verschwendung. Ist es für dich Verschwendung, wenn Gott sagt, hey, ich will auch ein bisschen Geld? Dann merke ich halt so, warte mal. Irgendwie ist die Liebe zu Gott kalt geworden. Und das ist so für mich so das erste Zeichen so bei Petrus, ne? Dass irgendwie was mit der Liebe zu Jesus nicht richtig ist. Was, Jesus anbeten, ihm alles geben? Was für eine Verschwendung. Wir springen ein bisschen weiter vorne und wir kommen in Vers 22. Nee, 20 an. Und sie haben jetzt den Abendmahl und in Vers 20, da steht, und als es nun Abend geworden ist, setzte er sich mit den Zwölfen zu Tisch. Und während sie aßen, sprach er: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da wurden sie sehr betrübt. Und jede von ihnen fing an, ihn zu fragen: Herr, doch nicht ich. Jesus sagt so: Einer von euch wird mich verraten. Und alles so: Herr, doch nicht ich. Ne? Herr, doch nicht ich. Also irgendjemand fängt an und dann machen sie alle mit. Dieses, ja, ich bin ein Sünder und Schuldbekenntnis. Aber wir wissen von Petrus, er meint es überhaupt nicht. Denn, wir springen jetzt weiter zu Vers 31. Und da spricht Jesus zu ihnen wieder: Ihr werdet in dieser Nacht alle an mir Anstoß nehmen. Denn es steht geschrieben: Ich werde den Hirten schlagen und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nachdem ich auferweckt worden bin, will ich euch nach Galiläa vorangehen. Und jetzt Petrus. Er antwortet und sprach zu ihm: Wenn auch alle an dir Anstoß nehmen, so werde ich niemals Anstoß nehmen. Hat er es jetzt wirklich gemeint? Herr, doch nicht ich? Oder waren es einfach nur heuchlerische Worte? Weil es darum ging, wo Jesus ihn persönlich anspricht und sagt, so, hey, ihr werdet alle Anstoß nehmen. Das kann sein, ich kenne die Jünger, aber ich nicht. Ich niemals. Und Jesus redet weiter zu ihm und sagt in Vers 34, wahrlich, ich sage dir, in dieser Nacht, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus spricht zu ihm: Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen auch alle Jünger. Petrus Also ich würde was sagen wollen, er spielt den Heuchler hier. Oder spielt er nicht, dann ist ein Heuchler. Ich doch nicht, ne? Weil alle halt so mitmachen, ne? Aber in sich selbst glaubt er einfach so, ich bin zu stark, um Jesus zu verleugnen. Ich kann das nicht, ich bin gut. Und wir können uns so krass an Christentum und Glauben gewöhnen und unsere Theologie so perfekt zusammenstellen und alle Antworten richtig haben und so gut drauf sein als Christen und es läuft alles so super, dass wir gar nicht mal erkennen, dass wir schwach sind. Jetzt natürlich, wenn alle sagen so, oh ja, ich bin so ein schwacher Christ, ja, Amen, ich bin auch so schwach. Aber wirklich in deinem Herzen denkst du so, ja, aber wie die sich da, ich doch nicht. Und ich weiß, dass wir das hinkriegen, weil ich kriege das auch hin. Ich bin sehr gut am Heuchler sein, ne? und am Denken, dass ich ziemlich gut bin als Christ. Und anderen Leuten richten, das kriege ich ganz, ganz gut hin. Also ich glaube, es kann auch Leipzig sein. Mit Gottes Gnade hilft er mir natürlich, aber in meinem Herzen. Ich bin als Christ aufgewachsen und wir sind jeden Sonntag in der Gemeinde gegangen und ich rauchen und saufen und Drogen und das ganze Zeug, das durfte ich nicht machen, sonst, naja, hätte ich wäre ich noch kürzer jetzt, ne? Also so ein Kopf kürzer. Also das war viel zu gefährlich für mich. Ja, und dann bin ich halt der Pastor der Gemeinde und da kommen Leute rein und sie kämpfen. Und ich sage so, sag einfach nein. Ja? Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ja, ich bin auch ein Sünder. Aber ihr? Und er ist an diesen Platz gekommen, wo er das Fromme, natürlich, wir sind alle Christen und ich gehöre, also nicht Christen, wir sind alle Sünder und ich gehöre auch dazu. Das weiß er, theologisch muss es auch so sein. Aber er sieht sich selber nicht als so ein krasser Sünder. Weil es Jesus ihm anspricht persönlich, er sagt so, Jesus, ich doch nicht. Ich werde mit dir sterben. Er widerspricht Jesus. Und wir müssen aufpassen, dass unser Herzen anders denkt als unsere Theologie. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns hier drin sagt, ja, ich bin ein Sünder. Aber glaubst du das wirklich? Erkennst du das wirklich? Als nächstes, Vers 36. Ich glaube, das ist ein zweiter Punkt. Ne? Also Anbetung ist Verschwendung. Sein Herz sagt was anderes als sein Verstand. Und jetzt ist er gebetslos. Braucht Gebet nicht. In Vers 36. Und da kommt Jesus mit ihnen zu einem Grundstück, das Gethsemane genannt wird. Und er spricht zu den Jüngern, setzt euch hier hin, während ich weggehe und dort bete. Und dann nahm Petrus und die zwei Söhne Zebedäus mit sich. Und er fing an, betrübt zu werden. Und ihm graute es sehr. Und er spricht zu ihnen, meine Seele ist tief betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter, warf sich auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch von mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu den Jüngern und findet sie schlafen und spricht zu Petrus, könnt ihr also nicht eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wiederum ging er zum zweiten Mal hin, betete und sprach, mein Vater, wenn dieser Kelch an mir vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, so geschehe dein Wille. Und er kommt und findet sie wieder schlafend, denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und er ließ sie, ging wieder hin, betete zum dritten Mal und sprach dieselben Worte. Dann kommt er zu seinen Jüngern und spricht zu ihnen, schlaft ihr noch immer und ruht? Siehe, die Stunde ist nahe und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde ausgeliefert. Steht auf, lass uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Er nimmt Petrus mit und sagt, Petrus, ich habe eine Aufgabe. Kannst du für mich beten und ein bisschen aufpassen? Weil ich kämpfe gerade. Und das ist eine sehr schwere Stunde für mich. Und ich brauche Gebet. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Jesus bittet seine Jünger, dass sie halt so ihm jetzt unterstützen. Ich meine, bis zu diesem Zeitpunkt war es eigentlich immer andersrum. Ne? Also die mussten Jesus fragen, kannst du uns helfen? Und auf einmal kommt Jesus und sagt so, ich brauche eure Hilfe. Okay. Das ist Liebe. In diesem Moment, ich meine, wenn man das so liest, spürt man einfach so die Schwere des Moments und Jesus' Herzen. Und die am nächsten sind. Oh ja, Jesus, der kommt schon zurecht. Ich kenne den gut. Ne? Ich weiß, wie er die ganze Nacht durchbetet und wir panisch auf dem Meer rumtreiben. Ne? Und er kommt runter. Ja? Er schafft das schon. Beten ist nicht nötig. Auch wenn es nicht darum geht, so Jesus zu unterstützen. Jesus kommt wieder zurück und sagt so, hey, euer Fleisch ist schwach. Satan ist gerade ganz schön krass unterwegs. Vielleicht solltet ihr auch für euch beten. Das, ne? Kikiriki, ne? Er nimmt Gottes Wort nicht mehr wichtig. Und er findet, dass das Gebet nicht mehr so richtig notwendig ist. Und wenn dein Leben Gebet nicht stattfindet, dann heißt es, du findest Gebet nicht notwendig. Ich weiß, theologisch sagst du, das stimmt nicht. Ich weiß, dass Gebet wichtig ist. Dann betest du? Ich meine, hättest du hier die Jünger gefragt, nur Petrus, ist Gebet wichtig? Der so, ja, Amen, preis den Herrn, Halleluja, 5-mal am Tag Richtung Tempel oder was auch immer, ne? Ich bete. Aber anscheinend ist Gebet doch nicht so wichtig. Weil in dem Moment, wo Jesus sagt, kannst du beten, er macht die Augen zu und schläft. Dann, ich habe jetzt, ich glaube, unser vierter Punkt, ne? Er kämpft den falschen Kampf. In Vers 50. Jesus sprach zu ihm, nachdem Judas gekommen ist: Freund, wozu bist du hier? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und siehe, einer, und Johannes, der ist nicht so höflich und sagt einer, sondern sagt so, siehe, Petrus. Nur wissen wir, wer das eine ist. Einer von denen, die bei Jesus waren, streckte die Hand aus, zog sein Schwert, schlug den Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm das Ohr ab. Na, voll daneben, ne? Das ist ein Fischer, der mit dem Schwert umgeht. Und da sprach Jesus zu ihm: Stecke dein Schwert an seinen Platz, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Oder meinst du, ich könnte jetzt nicht meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 5 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Er muss sich jetzt beweisen. Ich meine, er weiß, da ist eine Distanz zwischen ihm und Jesus. Das ist offensichtlich geworden. Ne, der hat mit ihm diskutiert und Jesus zurechtgewiesen, weil Jesus irgendwie der Meinung ist, er würde ihn verleugnen. Vor Mitternacht. Und dann sind sie beten, er ist eingeschlafen und Jesus ist auch anscheinend nicht so glücklich darüber. Und er weiß, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Jetzt muss ich mich beweisen. Und dann sieht er halt so, wie Jesus verhaftet wird. Und er sagt so, oh, jetzt ist meine Chance zu sagen, ich sterbe für Jesus. Und er holt sein Schwert raus und das Ohr ab. Und Jesus sagt ihm, also Petrus, du kämpfst den falschen Kampf. Ich meine, glaubst du wirklich, dass ich jetzt hier deine Hilfe brauche? Oh, danke, Petrus. Ohne deine Schwertkünste, da hätten alle hier 2 Ohren. Ne? Ich meine, das ist, wirklich, Petrus? Ich kann meinen Vater anrufen, der schickt halt richtige Kämpfer. Aber das Problem ist, ne, Schritt für Schritt treibt es ihn weg von Jesus, von seiner Gegenwart und die Liebe wird kälter und kälter. Und jetzt ist er an dem Punkt, wo er weiß, irgendwas stimmt nicht zwischen mir und Gott. Und statt auf die Knie zu gehen und zu sagen, Gott, es tut mir leid, vergib mir, ich will diese Beziehung wiederherstellen, tut er das, was wir Menschen tun. Ich muss mich beweisen. Ich muss den anderen zeigen. Höchstwahrscheinlich, also ne, in dem Moment betrachtet er Jesus als jemand, der seine Hilfe braucht. Und natürlich gibt es halt die anderen 11, die gerade abhauen, und der muss denen zeigen, ich habe es euch gesagt, ich bin der beste Christ unter euch. Wenn die Beziehung zu Jesus nicht stimmt und du weißt, da ist Distanz, kämpfe nicht. Weil mir tut es richtig leid um den Ohren um dich herum. Du wirst Menschen verletzen in deine Nähe, und das trifft dann meistens deine Familie, deine Ehe, deine Freunde. Kämpfe nicht, sondern geh auf die Knie und bitte Jesus, hey, kannst du diese Beziehung wiederherstellen? Weil wenn du anfängst zu kämpfen, dann machst du einfach nur eine Show, um dich zu beweisen. Das ist, ey, ich bin doch gut, ne? Ich diene doch in der Gemeinde, ich bin überall, ich bin voll im Einsatz. Ich habe das jahrelang gemacht. Ich hatte an Jesus geglaubt, aber er war so weit weg. Also ich habe nicht mehr von ihm gehört. Die Predigten gingen an mir vorüber. Und also alles toll, theologisch aufgenommen, aber Jesus war so weit weg. Da fing ich an, volle Kanne zu dienen. Ich war auf der Bibelschule, ich habe in der Gemeinde Vollzeit gedient. Ich war überall, ich war jeden Tag in der blöde Gemeinde. Also eine tolle Gemeinde. Ich, der Blöde, war in jeden Tag in diese Gemeinde, um zu dienen, um zu zeigen. Und alles so, Mann, bist du gut, Mann, bist du toll. Und das ist auch, ja, Amen, preis den Herrn, bin ich natürlich. Nein, die Ehre sei Gott. Aber ich habe alles für mich gemacht. Aber ich habe Menschen kaputt gemacht. Durch mein Richten. Ich habe meine Ehe fast zerstört. Wenn ihr es nicht glaubt. Nee, ich frage nicht meine Frau, ihr kennt die E-Mail-Adresse teilweise. Weil ich ein guter Christ sein wollte, weil meine Beziehung zu Gott zerstört war. Und an dieser Stelle ist Petrus. Und es führt dazu, dass er, in Vers 58, Jesus von der Ferne verfolgt. Petrus aber folgt ihm von Ferne. Das ist eine natürliche Folge davon. Wenn wir von Jesus, wenn Jesus weit weg ist, dann folgen wir ihm irgendwann mal, sind enttäuscht und verzweifelt und wir bleiben einfach mal ein bisschen so, ja, auf Distanz. Und dann als das Schlimmste, er setzt sich zum Feind. Wenn wir weiterlesen in Vers 58. Und er ging hinein und setzte sich zu den Dienern, um den Ausgang der Sache zu sehen. Er setzt sich dahin, wo, wenn wir weiterlesen, wir sehen werden, dass er dreimal Jesus verleugnet. Er setzt sich genau dahin, wo er fallen wird. Und die Geschichte kennen wir. Dreimal. Ich kenne Jesus nicht. Kikeriki, Kikeriki, ne? Und dann weiß er Bescheid. Jesus wurde begraben. Oder na gut, erstmal gekreuzigt, begraben. Ist 3 Tage später wieder auferstanden. Und in Johannes 21. Und ich finde das wunderschön. Begegnet Jesus dem Petrus wieder. Und die unterhalten sich. Und in Vers 15. Die essen und unterhalten sich. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Gott sagt nicht, was diese ist. Ne? Also Jesus sagt immer, hey Petrus, liebst du mich mehr als diese? Und jetzt ist die große Frage. Zeigt er auf die Fische? Zeigt er auf die Jünger, die er gerade so fertig gemacht hat, ein paar Tage davor, zuvor? Zeigt er auf sein Boot? Diese? Ne? Auf seine Sandalen? Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, mit Absicht, weil es viele Dieses gibt in unserem Leben. Liebst du mich als das, was wichtig ist in deinem Leben? Das ist die Frage, die Gott uns heute stellt. Weil wenn Gott so mich fragen würde, so liebst du mich mehr als die Fische? Ich sage so, kein Problem. Ich kann auf Sushi verzichten. Und Fischbrötchen. Kein Problem. Ich war einmal fischen. Ich habe nichts gefangen. Es war der langweiligste Tag meines Lebens. Ich habe mich am Ende gefreut, weil als wir dann reinkamen, meine ganze Geschwister, da hat der Typ gesagt, so was du gefangen musst, musst du auch sauber machen. Ich so. Dann, nachdem sie sauber gemacht haben, wollten sie keinen Fisch mehr essen und ich konnte dann den Fisch essen. Also es war so ein herrlicher Tag. Aber Fischen ist nicht mein Ding. Wenn Gott zu mir sagen würde, so, ne, liebst du mich mehr als Fischen, da würde ich sagen, so, oh ja. Aber deshalb sagt das nicht. Weil Fischen ist nicht mein Ding. Aber ich habe mein Ding. Und du auch. Und die Frage ist, liebst du mich? Und Jesus benutzt diese hohe, so vollkommene göttliche Liebe, Wort Agape. Hast du diese göttliche, vollkommene Liebe? Gott ist Agape. Hast du das für mich? Und Petrus antwortet, ich liebe dich, so mit Phileo. Ich phileo dich. Ich nicht Filet Fisch, sondern Phileo, Bruderliebe. Also so, Jesus ist so, hey, liebst du mich? Und er sagt so, wir sind Kumpels. So würden wir das heute sagen. Wir sind Freunde. Was ist mit dieser Petrus, der so, ich würde mit dir sterben? Er ist gebrochen. Er weiß, dass er diese Liebe nicht hat. Und dann wird Jesus diesmal nicht widersprechen oder anlügen. Und Jesus sagt, weide meine Lämmer. Oder, ne, Kindergottesdienst. Weide meine Lämmer. Ernähre sie. Bring sie auf den richtigen Weg. Die jung im Glauben sind. Das ganze Wochenende ging es darum, bin ich fähig, von Gott gebraucht zu werden? Oder mangelt es an irgendwelche Sachen? Und wir sehen hier in dieser Beziehung, also dieses Gespräch Jesus mit Petrus, dass es Jesus ganz wichtig ist, dass jemand, der leitet, ob es in die Ehe leitet, in der Familie leitet, in der Gemeinde leitet, auf Arbeit irgendwo leitet, in den Freundschaften, Beziehungen, wo auch immer, wenn irgendjemand leitet, will Jesus, dass es Menschen sind, oder Männer sind, die Gott lieben. Liebst du mich? Also wir sind Freunde, Jesus. Also gut, dann darfst du leiten. Und dann sagt Jesus in Vers 16 zum zweiten Mal, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Jesus spricht ihm nochmal und sagt so, hey, Petrus, hast du diese Agape für mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dein Freund bin. Dass wir Kumpel sind. Und Jesus sagt, gut, jetzt kriegst du die Schafe. Ich gebe dir mehr Verantwortung. Ist es krass, also Petrus nicht so, ich glaube, so die Agape wächst in meinem Leben, ne? Sondern er ist ganz ehrlich mit Jesus. Und diese Ehrlichkeit ist, was er sucht. Ich brauche Hilfe mit meiner Liebe, Jesus. Und ich weiß, dass du mich kennst. Und er ist ganz offen und ehrlich mit Jesus. Und Jesus gibt ihm mehr Verantwortung. Und dann fragt Jesus zum dritten Mal. Höchstwahrscheinlich, weil auch dreimal verleugnet wurde. So eine kleine Erinnerung. Dreimal, und dreimal sage ich so, ich brauche dich. Ich will dich gebrauchen. Und er fragt ihn zum dritten Mal, Simon, Sohn des Jonas. Und jetzt fragt er so, sind wir wirklich Kumpels? Hast du mich lieb? Liebst du mich, also so mit Freundschaft, so wie dein Gang, ne? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Und da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Ja, und viele sagen so, er wurde traurig, ne, weil Jesus dreimal gefragt und er sagt so, oh ja, stimmt, dreimal, ist ihm gerade eingefallen, dass er Jesus dreimal, ich glaube, die ganze Zeit ist es in seinem Kopf, dass er dreimal Jesus verleugnet hat. Ich glaube nicht, dass er traurig ist, weil es ihm gerade einfällt, so, oh, dreimal und jetzt hat Jesus mich daran erinnert. Sondern er ist traurig, weil Jesus zum dritten Mal gefragt hat, hast du mich lieb? Weil bis jetzt hat er gesagt, so Jesus, ich hab dich lieb. Und Jesus hat es nicht widersprochen. Und jetzt fragt Jesus so, hast du mich wirklich lieb als Freund? Und es ist, ob Jesus an seine Freundschaft Liebe sogar zweifelt. Bist du wirklich mein Freund? Aber wer weiß, wir wissen nicht, warum er traurig ist, weil Gott es nicht sagt. Dann noch so einen anderen Aspekt. Und er antwortete, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Leite meine Schafe. Und das weide meine Schafe, das ist halt so im Griechischen so ein Wort, so wie du sollst den Pastor sein. Eine Hirte ist auch Pastor, also da kommt das halt so, dieses Wort her. Und er sagt so, ich will, dass du hier der Leiter bist und sie geistlich so führst. Meine Schafe, meine Kinder. Jesus will, dass seine Leiter ihn lieben. Und deshalb fragt er Petrus einmal, zweimal, dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Bist du dir sicher? Weil da kann ich dir Verantwortung geben. Und wenn wir Jesus nicht lieb haben, dann werden wir erkennen, dass unsere Ehen nicht lieb laufen. Unsere Beziehungen mit unseren Kindern nicht gut laufen. Wenn wir Jesus nicht lieb haben, dann in der Distanz, da werden wir gesetzlich heuchlerisch und zerstören die Menschen, die um uns rum sind. Und Gott will das nicht. Gott will das nicht für deine Ehe, Gott will das nicht für deine Kinder, Gott will das nicht für die Gemeinde. Und deshalb ist es ihm so wichtig, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Wir schließen mit Offenbarung 2. Ich weiß nicht, wie lange Jörg predigt, aber ich gehe davon aus, lang genug. Ne? Offenbarung 2. Und hier spricht Gott zu der Gemeinde in Ephesus. Und sie haben ein Problem in Vers 4. Ich habe was gegen dich. Du hast deine erste Liebe verlassen. Sie tun wahnsinnig viel Gutes. Er sagt in Vers 2, ich kenne eure Werke, eure Bemühungen. das standhaftes Ausharren. Ich meine, die sind am Werken für Jesus, die geben sich Mühe, die harren aus, dass du den Bösen nicht ertragen kannst. Also sie kämpfen gegen das Böse. Und du hast geprüft. Also hast die geprüft, die behaupten, sie seien Apostel und es nicht sind. Und hast sie als Lügner erkannt. Und die Leute kamen rein und sagten, wir sind Apostel, die haben geprüft. Da sagten, nee, das bist du nicht. Keine Irrlehre bei uns. Du hast schweres Ertragen und hast standhaftes Ausharren. Meines Namens willen hast du gearbeitet und bist nicht müde geworden. Sie haben viel ertragen, sie waren standhaft und sie haben gearbeitet und geackert für Jesus, ohne aufzuhören. Aber Jesus sagt, aber ich habe was gegen euch. Ihr liebt mich nicht. Und das Schöne ist, Jesus sagt denen dann, wie sie ihn lieben können. Und er sagt zu denen in Vers 5, bedenke nun, wovon du gefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Drei Sachen. Überleg mal, wo fing das Ganze an, wo die Liebe kalt geworden ist. Was ist mir in dem Moment wichtiger geworden? Meine Sekretärin, das Internet, meine Kinder, meine Ehe, die Gemeinde. Was ist irgendwann mal wichtiger geworden als Jesus? Und dann tu Buße. Jesus, es tut mir leid, dass diese Sache, und die Gemeinde ist nichts Böses, aber wenn es wichtiger als Jesus ist, dann tu Buße. Dein Mann, deine Frau sind nicht böse. Oh, gut, ich weiß es nicht genau, aber die Ehe ist was Wunderschönes. Aber wenn es wichtiger ist als Jesus, dann tu Buße. Die Kinder sind Geschenk Gottes. Und manchmal nehmen sie, vor allem so die armen Mütter, die nehmen so viel Zeit auf. Man fühlt sich so allein und einsam und so weit weg von Gott. Weil man denkt so, ich kann nicht mehr 10 Kapitel der Bibel lesen jeden Tag. Jesus will dich einfach lieben. Er will nicht, dass du mehr und mehr machst für ihn, sondern er will dich einfach lieben. Erzähl nicht, wie viele Bibelverse du heute gelesen hast. Tu Buße, komm wieder zurück. Und dann sagt er, drittens, und tu die erste Werke. Geh wieder zurück, wo du angefangen hast. Wir versuchen oft, die Kurve zu kriegen. Mit der Liebe zu Jesus funktioniert das nicht. Da musst du Rückwärtsgang einschalten und zurückgehen und dann weitermachen. Und Herr, ich danke dir, dass du uns sagst, wie wir zurück zur Liebe kommen, Herr. Und Herr, ich bete, dass du uns den Mut gibst, zu erkennen, Herr, wo wir vielleicht von dir weggedriftet sind, Herr, wo es an Liebe mangelt, wo wir natürlich unser christliches Leben leben, aber das irgendwie hinkriegen ohne dich. Herr, ich danke dir, dass du uns unsere Hilfe bist, unser Beistand, Herr, und dass du bereit bist, uns auch zu zeigen, wo wir vom Weg gekommen sind, Herr, von dir. Herr, und bring uns da zurück. Herr, ich bete, dass keiner hier weggeht, der diese Liebesbeziehung mit dir haben will, der nicht heute erlebt und spürt und weiß, dass du sie liebst. Ich danke dir, dass der Anfang eigentlich da ist, wo du uns zuerst geliebt hast, als du am Kreuz unsere Sünde auf dich genommen hast. Und so bring uns wieder zurück, Herr, zu dir, zu deinen Füßen. Seine Liebe für das, was du für uns getan hast, Herr. Vergib mir, vergib uns, Herr, wo wir zulassen, dass Dinge zwischen uns kommen. Ich danke dir, dass du uns gebrauchen willst. Und ich danke dir, dass du uns nicht zulässt, dass wir ohne Liebe anderen Menschen versuchen zu helfen, Herr. Und dass du uns heute zurückbringst, sagst du, hey, hast du mich lieb? Ich danke dir dafür.